Die Predigtzeugnis wurde am Donnerstag, dem 28.11.1963 in Shreveport, Louisiana gepredigt. Übersetzt wurde diese von Herbert Asmis. Dankeschön, Bruder Don. Das ist wirklich eine gelungene Überraschung. Jemand sagt, eine schöne. Nun, es ist eine... Amen. Dankeschön, wer auch immer es gesagt hat. Ich weiß. Vielen Dank. Ich habe mich über diese Lieder gefreut. Ich liebe es, so etwas zu hören. Wisst ihr, ich liebe gutes Singen und ich höre sehr viel davon, wenn ich hierher komme. Wenn ich hierher komme und Heilungsgottesdienste oder so etwas habe, muss ich für mich alleine bleiben und dann bekommen die Burschen diese Tonbänder. Wenn ich dann wieder nach Hause komme und etwas Arbeit im Büro zu tun habe, dann setze ich mich hin und höre diese Tonbänder an, immer und immer wieder. Und ich höre alles, was darauf gesagt wird. Ich bin froh, Bruder Gerholzer heute Morgen hier zu sehen, ein alter Freund des Evangeliums. Vor vielen Jahren war er in dieser selben Arbeit draußen und betete für die Kranken, vielleicht Jahre, bevor ich überhaupt jemals etwas darüber wusste, für die Kranken zu beten. Und andere Männer sind hier persönliche Freunde. Ich habe gestern Abend eine große Schar aus dem Tabernakel von Jeffersonville hier gesehen. Wir sind so sehr froh. Ich traf Bruder Young Brown. Bruder Jack sagte, dass sein Name Jung ist und es passt zu ihm. Als er mir sagte, dass er etwas über 60 Jahre alt ist, konnte ich es kaum glauben. Er hat sich kein bisschen verändert seit dem ersten Mal hier draußen in Shreveport. Das ist wahr, er sieht noch genauso aus. Ja, Gott ist gut zu uns. Ich liebe die Weise, wie diese Lieder heute Morgen gesungen worden sind, mit der Tiefe, die darin ist. Etwas, das echt ist. Etwas, das was bedeutet. Ihr könnt es nur so in euch aufsaugen. Ich konnte mich kaum davon abhalten, laut zu weinen, als ich sie dieses Lied singen hörte, etwas über den 23. Psalm. Hierher zu kommen und dieses liebliche Lied zu hören, welches sie gerade gesungen haben, von diesem Trio. Da liegt dort etwas drin, was du an der Innenseite von dir spürst. Deine Gefühle pulsieren und du weißt, dass das Königreich Gottes nahe ist. Die ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben und uns darüber gewundert haben, sind jetzt dabei stattzufinden. Einige von uns mögen entschlafen, bevor diese Zeit kommt, aber das wird unsere Auferstehung nicht verhindern. Denn es gibt einem das Vorrecht, denen zuvorzukommen, die verwandelt worden sind. Die Posaune Gottes wird ertönen, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, dann diejenigen, welche übrig geblieben sind. Habt ihr die Reihenfolge der Auferstehung beachtet? Wir werden zusammen mit ihnen hinaufgenommen werden. Wir begegnen einander, bevor wir ihm begegnen. Wir werden zusammen hinaufgenommen, um ihnen zu begegnen, mit ihnen, dem Herrn, in der Luft zu begegnen. Seht, er ist Gott, und dann, wenn er angebetet werden möchte, ist es das, was seiner Natur entspricht, angebetet zu werden, weil er Gott ist. Er weiß, wenn wir dort wären, würden wir mit unseren Augen Ausschau halten, um zu sehen, ob der andere auch da ist. Aber dann würde es nicht die vollkommene Art der freien Anbetung sein. Wenn wir dort stehen und wissen, dass wir einander bereits begegnet sind und einander begrüßt haben und dann bei ihm stehen, der das alles zustande gebracht hat, dann singen wir die Lieder der Erlösung. So wie Bruder Jack viele Male diese Bemerkung gemacht hat, wenn Engel mit gebeugten Häuptern um die Erde kreisen werden, wissen sie nicht, worüber wir uns unterhalten. Versteht ihr? Weil sie niemals erlöst wurden. Aber wir mussten erlöst werden und wir werden ihn als König der Könige und Herrn aller Herren krönen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, irgendetwas zu sagen. Ich bin einfach nur hier hochgekommen. Ich denke, es ist Zeit, ein Zeugnis zu geben. Einfach nur ein Zeugnis zu geben. Und deswegen, heute Abend, so der Herr will, denke ich, ich habe auf das kleine Programm für die Gottesdienste geschaut und denke, dass ich dran bin, um heute Abend meine Botschaft über Ostern zu bringen. Oder, entschuldigt bitte, die Danksagungsbotschaft. Und dann, so der Herr will, möchten wir vielleicht den Rest der Woche für das Beten mit den Kranken benutzen. Wir möchten, dass ihr euch draußen versammelt nach diesem kleinen Jubiläum der Danksagung, welches ein Gedenken ist von der großen Versammlung, die einmal hier in Shreveport vor ungefähr 3 Jahren gehalten wurde, als diese Offenbarung zu euch hereingekommen ist. Der Herr hatte uns so mächtig in der Versammlung hier gesegnet. Ich vertraue darauf, dass der Herr damit fortfährt und dass hier Seelen gerettet werden mögen, bis der letzte Name in dem Buch von Gottes großem Aufzeichnungsraum in der Höhe ist. Diejenigen, welche Christus als ihren Erretter angenommen haben und mit seinem Geist gefüllt worden sind. Jetzt lasst uns einen Augenblick die Häupter beugen. Ich denke hier an eine Schriftstelle. Herr Jesus, wir sind die dankbarsten Menschen heute Morgen, aber dennoch sind wir in unserer Ausdrucksweise begrenzt. Wenn unsere Herzen das ausdrücken könnten, was wir möchten, dann wüssten wir nicht mehr, wie wir uns benehmen würden. Und es ist kein Wunder, denn du hast gesagt, da gibt es nicht genügend Platz, um den Segen aufzunehmen, den Gott über uns ausgießen würde. Wir sind dankbar dafür. Herr, wir bitten einfach, während wir unsere Häupter in der Anbetung vor dir neigen, dass du unsere Danksagung annimmst. Da gibt es so viele Dinge, für die wir dankbar sein müssen, und wir können es nicht ausdrücken. So sagen wir einfach, Dank sei Gott dafür. Über allem, wofür wir dankbar sind, steht die große Gabe von Gott für die Welt, als Gott seinen Sohn gab, um einen Weg für unsere Erlösung zu schaffen. Wir sind so dankbar dafür. Wir ergreifen dieses und haben seitdem, Herr, ich kann mich daran erinnern, seit ich ein kleiner Junge war, dass es das ist, wofür ich gelebt habe. Und jetzt, wo ich alt werde und weiß, dass die Sonne bald untergeht und nicht mehr viel Zeit ist, bis ich abberufen werde, werde ich dann gehen, um mich daran zu erfreuen, wofür ich gelebt habe. Ich weiß, Herr, dass es da viele Mitbürger von demselben Königreich gibt, die heute Morgen genauso darauf warten, dass diese Zeit kommt. Denn das, wofür wir die Reise begonnen haben, ihm zu dienen und zu versuchen, unsere Mitmenschen zum ewigen Leben zu führen, diese große Stunde erscheint bald. Irgendwie können wir es tief in uns fühlen, dass es näher ist, wie wir es uns denken können. Wir beten, dass du uns jetzt segnen wirst und mit deinen Segnungen fortfährst, welche du uns heute Morgen gegeben hast. Jetzt, während wir einen Teil deines Wortes lesen oder einen Vers oder zwei, bitten wir, dass der große Heilige Geist diese Verse und dieses Zeugnis zu seiner Ehre nehmen wird. Im Namen Jesus bitten wir es. Amen. Ich dachte hier an eine Stelle, welche, soweit ich glaube, in dem 2. Korinther 9, Vers 14 und 15 gefunden wird. In ihrem Flehen für euch, die sich nach euch sehnen, wegen der überschwänglichen Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Paulus spricht hier von der Gnade Gottes, die in euch ist, die unaussprechliche Gabe von dem Heiligen Geist, der unter den Menschen wohnt. Er dankte Gott für das, was sie hatten. Der Heilige Geist war über diese Menschen gekommen, die unaussprechliche Gabe Gottes, so reich und rein. Nun, ich habe mir tatsächlich nichts in meinen Gedanken vorgenommen, deshalb dachte ich, dass ich einfach ein kleines Zeugnis von meinem Erlebnis mit Christus gebe aus den letzten paar Tagen. Es ist so herrlich gewesen. Ihr wisst von meinem ganzen Leben, viele von euch haben mich gehört. Ich dachte, ich würde dieses für einige der Leute sagen, welche vom Tabernakel hier sitzen. Meine Versammlung vom Tabernakel setzt sich aus drei Nationen zusammen, wenn wir morgens zusammenkommen und sprechen. Mexiko, Kanada und die Vereinigten Staaten. Sie liegen sehr dicht beisammen. Neulich waren sie von 28 verschiedenen Staaten für einen kleinen Sonntagsschulgottesdienst anwesend. Seht ihr, es waren 28 verschiedene Staaten repräsentiert. Ich möchte dieses zur Ehre Gottes sagen. Wenn ich unterwegs auf Reisen bin, denke ich daran, dass durch Gebet und inständiges Flehen, als ein Ausgestoßener, wie wir es waren, und von der sogenannten heutigen Gemeindewelt abgelehnt, das Tabernakel zu einem der mächtigsten Hauptquartiere der Gnade Gottes geworden ist, mehr als irgendein anderer Platz, den ich auf der Welt kenne. Ich habe niemals so etwas gesehen, was der Herr dort tut. Es ist einfach unaussprechlich, was er dort tut, einfach in Demut, und die Menschen kommen gerade von überall herein. Wir sind dankbar für diese kleine Station, wo sich einige der Menschen vom Land umher versammeln, um sich an der Gnade zu erfreuen und die Gnade an andere weiterzugeben. Nun, mein ganzes Leben lang wollte ich gern in den Westen ziehen. Viele von euch haben die Geschichten gelesen und die Tonbänder gehört. Der Tonbanddienst ist eine weltweite Sache, überall. Ich denke, das ist ein Weg, wie Gott die Botschaft in die heidnischen Länder verbreitet hat, dort, wo es übersetzt werden muss. In Deutschland und so weiter haben sie die Tonbänder, mit denen sie zu ihren Versammlungen von Hunderten und Hunderten von Menschen gehen, und sie stecken sich kleine Dinger in die Ohren und lassen ein Tonband laufen. Genauso wie ich jetzt spreche, steht der Prediger dort und benutzt dieselben Ausdrücke in den anderen Sprachen und bringt es vor Hunderte von Menschen. Hunderte werden gerettet und geheilt nur durch die Tonbänder, die in die ganze Welt hinausgehen. Alle in Englisch, aber in viele, viele verschiedenen Sprachen von Stämmen um die ganze Welt herum übersetzt. Durch die Post hören wir von ihnen. Und jetzt sage ich dieses, dass es ein persönliches Zeugnis zur Ehre Gottes sein wird, damit es bewirkt, dass ihr an den kommenden Abenden verstehen könnt, was ich sagen möchte, so der Herr will. Ihr werdet es verstehen. So wie ich gestern Abend versucht habe zu sagen, dass die Welt zu einem Punkt kommt, wo sie auseinanderfällt. Politisch, in der Gesellschaft und wirtschaftlich. Ihr fragt, wirtschaftlich? Mehr Geld. Ja, aber wo kommt es denn her? Wir haben es uns von den Steuern geborgt, die erst in 40 Jahren von heute an fällig werden. Es ist vorbei. Diese Nation ist bankrott, nicht nur diese Nation, sondern alle. Und da gibt es keinen Weg, es jemals wieder zurückzubekommen. Es ist ganz exakt eine Falle, um diese Nation in etwas hineinzubringen. Ihr alle wisst es genau. Gut, wer hat das Vermögen der Welt? Wer hält es in der Hand? Jemand sagt, Rom. Gewiss, so ist es. Rom hält es in der Hand. Und wenn wir das tun, wenn wir am Ende sind, anstelle dieser großen Geschäftsleute, die den Whisky verteidigen und so weiter, wir müssen das Geld bekommen. Und was werden wir tun müssen? Entweder die Währung ändern oder das Geld ausleihen. Wenn sie das tun, dann ist es das Verkaufen des Erstgeburtsrechts. Ganz genau, so vollkommen, wie es die Schrift sagt. Ich würde gerne einmal einen Platz bekommen, so der Herr will, wo ein Zelt aufgestellt werden kann. Ich glaube, dass es jetzt bald soweit ist und ich bald in die ganze Welt gehen werde. Ich habe weltweite Versammlungen, die jetzt kommen. Und ich würde gerne einen Platz bekommen, an dem ich 6 Wochen bleiben, einfach diese Dinge nehmen und sie durchgehen kann, versteht ihr? Von vorn bis hinten durch die Schrift. Es ist erstaunlich, die Stunde zu sehen, in welcher wir leben. Es erschreckt mich. Es erschreckt mich nicht, weil in meinem Herzen erklingen die Freudenglocken, indem ich weiß, dass das Kommen des Herrn so nahe ist. Aber was mich erschreckt, ist zu wissen, dass so viele nicht vorbereitet sind auf die Stunde, der wir begegnen. Das ist der schlechte Teil davon. Wie viele haben jemals die Geschichte über die Eichhörnchen dort oben gehört? Oh, viele, natürlich, ich vermute überall. Eine kleine Sache, die so ähnlich war, geschah neulich. Ihr habt die Geschichte über die Berge gehört, wo ich herunterkam, als der Herr diese Dinge neulich auf die Berge schrieb. Oh, mein Leben, ich bin kein Prediger, jeder weiß das. Ich bin kein Prediger, sondern es handelt sich um eine geistliche Sache, Dinge zu beobachten und Dinge sich bewegen zu sehen und die Menschen vorher zu warnen, bevor es stattfindet. Das ist einfach das, wozu ich geschaffen wurde. Ich kann nichts dafür, nicht mehr, als ihr dafür könnt, wie ihr beschaffen seid. Aber Gott hat uns, jeden Einzelnen, in den Leib gebracht, um bestimmte Dinge zu tun. Und ich beobachte jede kleine Bewegung, jeden Beweggrund, jede Herzensstellung, weil alles durch den Geist regiert wird. Diese Gemeinde wurde hier aus einer Absicht herausgebaut. Da ist ein Geist hinter dieser Gemeinde, gewiss. Es ist ein Geist hinter deinem Zuhause, hinter jedem Gebäude. Hinter allem ist ein Geist, ein Motiv und ein Beweggrund. Wenn diese Gemeinde hierher kommt, um ein menschliches System oder so etwas zu rühmen, dann sind ihre Motive nicht richtig. Aber wenn sie hier gebaut wurde, um zu versuchen, etwas zu erreichen für das Königreich Gottes, dann sind das Motiv und der Beweggrund beide richtig, wenn die Motive in der Weise ausgerichtet sind. Nun, ich habe nachgedacht. Seit diesem Dienst und dem ersten, zweiten und dritten Abschnitt des Dienstes, als ich das erste Mal nach Shreveport kam, sagte ich euch Leuten, dass der Herr, ihr würdet eure Hände drauflegen, auf meine Hand, und es würde die Sache kundtun. Der Heilige Geist hat nicht einmal versagt, sondern hat euch genau gesagt, was verkehrt mit euch war. Ich sagte euch dann, dass er mir an jenem Tag gesagt hatte, dass da eine Zeit kommen wird, wo du die Geheimnisse des Herzens kennst, nicht wissen, dass das Wort sagt, dass es so sein wird. Ich wusste das nicht, aber das Wort sagt das. Das Wort Gottes ist ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Hebräer, das 4. Kapitel. Nun, das Wort, versteht ihr? Ihr dürft niemals das Wort verlassen. Ihr müsst ganz genau bei dem Wort bleiben, in der Weise, wie es geschrieben steht. Legt keine eigene Auslegung dort hinein. Sagt es einfach nur so, wie es geschrieben steht. Das ist Gottes Wort und das ist Gott. Gott und sein Wort sind dasselbe, einfach dasselbe. Wie ich gestern Abend gesagt habe, da gibt es einen Teil des Wortes, der für jedes Zeitalter dort liegt. Da gibt es eine Salbung, die herunterkommt, welche den Teil des Wortes für das Zeitalter hervorbringt. Ihr seht, wo wir uns heute befinden. Lest es, was wir eigentlich tun sollen, dann wisst ihr, wie weit wir sind. Ich sehe nur eine Sache, die noch übrig ist, das Kommen des Herrn Jesus zu jeder Zeit. Eine Entrückung für die Gemeinde und wir werden ihm in der Luft begegnen. Nun, diese Dinge müssen an diesem Tag geschehen, gerade so, wie er es verheißen hat, dass er es tun würde. Und jetzt sind es 5 Jahre her, nachdem das zu seiner Zeit wirksam war. Jeder dieser Abschnitte war zu seiner Zeit wirksam. Er gab Visionen und viele von euch, welche die Tonbänder hören und so weiter, wissen, dass da noch ein Abschnitt mehr kommen sollte. Und er hat es einfach so vollkommen ausgeführt. Da ist ein Mann, der jetzt hier sitzt, den ich anschaue, der dort war und gesehen hat, wie es stattfindet. So vollkommen, wie ich es jemals in meinem Leben gesehen habe. Es wurden sogar Bilder davon gemacht, von dem, was der Herr Gott gesagt hatte, dass es stattfinden würde. Wir gingen gerade dorthin und dort war es, ganz genau wie er gesagt hat. So wie der 17. März, die Märzausgabe des Live-Magazins, wo ihr den Kreis von Licht im Himmel seht, 30 Meilen hoch und 27 Meilen breit. Wie ist das möglich, wenn die Feuchtigkeit nur 9 Meilen hoch geht und sie können es nicht herausfinden, was es war? Und direkt darunter stand ein Mann, der gerade jetzt hier gegenwärtig sitzt, der dort direkt bei mir stand, als 7 Engel von Gott herabkamen und sichtbar dort standen und mir über die Endzeit Bescheid sagten, über diese Offenbarungen und Dinge aus dem Buch der Offenbarung, den 7 Siegeln. Sie sagten, kehre nach Hause zurück und einer nach dem anderen wird die Botschaft bringen. Das ist wahr. Es ging direkt hinauf und fing an weiß zu werden, weiter hinauf und ein Schlag erschütterte die Berge, bis das Felsen in der Größe eines Eimers von den Bergen herausfielen. Nichts befand sich in der Nähe, sogar die Zeitung berichtete, dass sie untersuchten, ob da eine Schallmauer durchbrochen wurde oder ein Flugzeug oder so etwas da war. Da war nichts, keine Flugzeuge, die flogen, gar nichts. Nebenbei, ein Flugzeug, welches die Schallmauer durchbricht, konnte das nicht bewirkt haben. Es wurde auch 6 Monate, bevor es geschah, vorhergesagt, dass es in der Weise sein würde. Dort war es. Die Wissenschaft untersucht es heute, gerade dort in Tucson und an verschiedenen Orten. Sie können es nicht verstehen, was das dort oben war. Dann, wenn ihr das Magazin bekommt und es anschaut, könnt ihr sogar in Form ihrer Hügel erkennen, wie sie darin sind, während die 7 Engel hinaufgehen. Wir wissen, dass diese Dinge wahr sind, Freunde. Oh, wenn da jemals eine Zeit war, dass die Gemeinde in tiefer Aufrichtigkeit sein sollte, dann sollte es jetzt sein. Jetzt. Es hat einfach etwas für mich bewirkt, in mir selbst. Seit 5 Jahren habe ich mich bis jetzt gefragt, was verkehrt war. Ich fühlte in meinem Herzen, als wenn ich durch irgendetwas niedergeschmettert war und ich konnte nicht herausfinden, was es war. Während der Zeit dieses großen Niedergeschmettertseins und so weiter, bin ich nur so durch das ganze Land herumgewankt. Die Regierung führte eine Untersuchung mit mir durch, aus dem Grund, dass wenn wir Versammlungen haben und jemand einen Scheck ausstellt auf William Branham, ich ihn einfach unterschrieben und zurückgegeben habe. Und dann haben wir ein Paket von allen unseren Versammlungen gehabt und sie haben das durchgeschaut und fanden heraus, dass es benutzt wurde, um den Feldzug zu bezahlen. Dennoch habe ich es mit meinem Namen unterschrieben und habe so den Scheck für mich selbst bestätigt und sie beschuldigten mich, dass ich der Regierung $300.000 schulde. Und sie ließen mich nicht in Ruhe und ich musste dort bleiben und so weiter, zu einer großen Untersuchung von all diesen. Sie sagten, ja, es ging in die Versammlung, aber die Leute haben dir den Scheck ausgestellt. Wenn du ihn unterschrieben hast, hast du dich selbst mit dem Scheck identifiziert und schuldest deshalb Steuern davon. Wenn du ihn jemals eine Sekunde in deiner Hand behalten hast, gehört er immer noch dir, weil du ihn unterschrieben hast. Ich wusste das nicht. Ich kannte all diese Wirkungen des Gesetzes und dieser Dinge nicht. Ich sollte einen Stempel haben, um es abzustempeln, anstatt es zu unterschreiben. Als ich es unterzeichnete, bedeutete das, dass es mir gehört. Dann haben sie es in dem Paket untersucht und herausgefunden, dass es in die Kasse einging und dann verwendet wurde. Ich erhalte ein Gehalt von meiner Gemeinde in der Höhe von $100 pro Woche. Da sitzt gerade ein Trustee, der weiß, dass es die Wahrheit ist. Das ist alles, was ich davon bekomme. Alles andere geht direkt hinein für die Feldzüge. Nun, ich fühlte mich wie ausgelaugt in den letzten 4 oder 5 Jahren. Erst vor kurzem ging ich nach Kanada hoch auf einen kleinen Jagdausflug. Als ich das tat, half mir der Herr dort oben, einen ganzen Indianerstamm zum Herrn Jesus zu führen. Ich muss dorthin zurückgehen, wenn die Bäche dort oben aufgetaut sind und diese Dinge, um den ganzen Stamm in dem Namen des Herrn Jesus zu taufen. Das geschah durch die Heilung einer indianischen Frau, die durch eine Herzattacke im Sterben lag, zu welcher der Priester nicht kommen wollte, weit zurück in den Dschungeln, wo ich stundenlang reisen musste. Da sind einige, die jetzt hier sitzen, die dort anwesend waren, als es geschah. Und jetzt, als ich herunterkam, musste ich in Colorado Halt machen, um einige meiner Freunde dort zu besuchen, ein paar Prediger. Ich kenne mich aus in Colorado und ich nahm sie auf einen Jagdausflug mit. Zwei oder drei von den Männern, drei oder vier, fünf von ihnen sitzen gerade hier gegenwärtig, die dieses wissen. Und es ist dieses Jahr schrecklich trocken gewesen in Colorado und im ganzen Land ist es so gewesen. Es waren schlimme Brände dort und so haben sie die Jagdsaison für eine Weile ausgesetzt. Aber während wir dort oben waren, kam eine Nachricht heraus, dass ein Schneesturm kommt. Und es ist zu der Zeit gefährlich in den Bergen, denn ich habe Zeiten erlebt, wo du noch nicht einmal mehr deine Hand vor dir sehen kannst, denn für Stunden um Stunden schneit es und 10 Meter Schnee werden auf einmal aufgetürmt in nur wenigen Stunden, direkt auf dich drauf und du kommst um. Deshalb sagte ich meinen Brüdern an dem Morgen, an dem wir aufbrachen, nun der Schneesturm, praktisch 100 Männer oder mehr waren auf dem Rückweg. Da kamen Jeeps, Lastwagen und alles, die direkt nach uns herausfuhren, weil sie wussten, was passieren wird. Nicht einer blieb zurück, außer dem Cowboy selbst, der dort überwintert. Wir waren die einzige Gruppe, der einzige Lastwagen, der blieb. Ich fragte die Brüder und sie sagten, wir werden bleiben. So sagte ich dann, in Ordnung, dann macht euch bereit. Wir gingen hinaus, ein Methodistenprediger und ich gingen und holten ein wenig mehr Brot und Sachen und es waren ungefähr 30 Meilen hin und zurück, wo wir es bekommen konnten. So kamen wir zurück. Bruder John und die anderen saßen dort und als sie das hörten von dem Schneesturm, gingen sie weg. Sie gingen zur rechten Zeit, bevor der Schneesturm losbrechen würde, aber wir blieben. Zwar sollte ich nach Tucson zu einer Versammlung kommen, aber ich rief meine Frau an und sagte ihr, dass wenn ich es nicht schaffen würde, dorthin zu kommen, dass man jemand anders an meiner Stelle einsetzen solle. Am nächsten Morgen starteten wir. Es war schon richtig bewölkt und ich sagte, nun das erste Mal, wenn ihr den Regen fallen hört oder so etwas, geht so schnell ihr könnt zum Lager zurück, denn innerhalb von 10 oder 15 Minuten könnt ihr euren Weg zurück schon nicht mehr erkennen. Und so hatte ich die Männer richtig platziert und ich ging über die Spitze der Bergkette, marschierte dort hoch und versuchte die Hirsche zu ihnen herunterzutreiben. Ich hatte wenige Tage zuvor unten in Tucson mein Gewehr eingeschossen und es zog ein wenig nach rechts weg. Ich schoss einen großen Bock, nach welchem ich jahrelang Ausschau gehalten hatte, und es traf ihn zu hoch oben und er war erst dort unten gestorben und ich konnte ihn nicht finden, weil das Wetter schlecht wurde. Ich dachte, ich werde hochrennen und von dort schauen. Und als ich auf die Bergspitze kam, bemerkte ich, wie es anfing zu regnen und Hagel fiel und große Schneetropfen in der Größe eines Silberdollars. Es fiel überall und die Winde drehten sich. Ich wusste, dass jetzt jeder dabei war, wegzurennen zu dem Lager zurück. Nun, ich wartete ein paar Augenblicke und dachte, ich werde nicht mehr in der Lage sein, diesen Rehbock zu finden bei diesem Sturm. So gingen wir weiter den Berg hinunter und ich konnte nicht einmal mehr 3,5 Meter vor mir sehen. Ich war etwa 4 Meilen oder mehr entfernt, um an den Platz zurückzukommen. Ich wusste, dass ich den Berg herunterkommen werde, denn ich kenne das Land so gut, weil ich dort jahrelang Vieh gehütet habe. Den Berg herunterkommend kam ich etwa 1/2 Meile über den Sattel, wo man ihn überqueren kann, über die Bergkette, wo ich war. Ich hatte diese schreckliche Last gespürt. Ich habe geweint. Ich habe gebetet. Ich habe bekannt. Was kann ich tun? Was ist es, was ich getan habe? Als wenn du etwas wirklich sehr Schlechtes getan hast, als wenn du jemand verletzt hast und du weißt, dass du es in Ordnung bringen solltest. Wegen was wurde ich verurteilt? Ich wusste es nicht. Ich sagte, Herr, wenn du es mir nur offenbarst, dann werde ich es in Ordnung bringen. Aber was habe ich getan, als nur dort gestanden und gepredigt und alles getan, was ich zu tun wusste? Und ich habe versucht, rein zu leben, klar und gemäß deinem Worte. Aber was habe ich getan? Diese Last verließ mich einfach nicht, ein Jahr nach dem anderen. Ich dachte auf dem Berg darüber nach, an dem Morgen, und fing an, hinunterzugehen. Der Tag vorher war auch mein Hochzeitstag. Meine Frau und ich sind seit 20 Jahren verheiratet. Und ich bin nie auf meinem Hochzeitstag zu Hause gewesen. Ich gehe immer auf die Berge hinauf, ein kleiner Ort, wo die Zitterpappeln stehen. Das erste Jahr, wo wir verheiratet waren, hatte ich nicht genügend Geld, um eine Hochzeitsreise zu machen, für eine kleine Reise und auch noch einen Jagdausflug zu machen. Deshalb nahm ich meine Frau auf einen Jagdausflug mit, als eine Hochzeitsreise. Das sah dann so aus, dass ich beides zur selben Zeit bekommen würde. Und ich erinnere mich, wie ich sie über die Baumstämme und so weiter getragen habe. Und wir kamen zu einem kleinen Platz und ich fotografierte sie dort, und es ist immer eine Erinnerung. Ich dachte darüber nach und dachte an ihr schwarzes Haar, wie hübsch sie war. Jetzt ist sie grauhaarig und es hat nur ein paar Jahre dafür gebraucht. Ich dachte, ich glaube, ich werde jetzt dort hochgehen, aber es ist zu schwer. Der Schnee war schon zu viel. Ich wusste, dass ich zurückkommen musste, weil sie es angesagt hatten, dass ein schwerer Schneesturm unterwegs ist. Sie hatten es im ganzen Land per Radio verbreitet. Ich weiß nicht, ob Tom Simpson heute Morgen hier sitzt oder nicht. Als er von Kanada herunterkam, wurde ihm im Radio gesagt, nicht einmal durch das Land hindurchzufahren. Jedermann sagte, geht nicht dorthin durch, nehmt einen anderen Weg, weil ein schrecklicher Schneesturm hindurchfegt. Ich fing an, den Berg herunterzugehen und dachte darüber nach. Es war ungefähr 10 Uhr morgens. Ganz plötzlich, genauso klar, wie ihr meine Stimme hört, sagte die Stimme, stopp, drehe dich herum und gehe zurück. Nun, ich könnte dieses nicht unter Menschen erzählen, die nicht gläubig sind. Ihr dürft es nur den Gläubigen erzählen, weil die Ungläubigen es niemals verstehen werden. Ihr müsst ein geistliches Verständnis haben, um geistliche Dinge verstehen zu können. Das Wort ist geistlich. Es wird geistlich ausgelegt. Es ist Gottes Wort. Ich hielt an und dachte, wenn ich dort hoch zurückgehe, noch einmal eine halbe Meile zurück hinauf und der Sturm tobt so. David Wood hatte mir ein Sandwich gemacht und was für eins. Ich denke, er war böse mit mir, weil ich seinem Vater einmal eins gemacht hatte. Wir hatten sonst nichts außer ein paar Zwiebeln, Honig und Brot. Ich habe das alles zusammen darauf getan und wir machten uns ein Sandwich. Er konnte seines kaum essen. Ich denke, er versuchte mir das heimzuzahlen. Ich weiß nicht, was er mir alles darauf getan hat. Ich ging den Berg hinauf und der Regen fiel so schnell, es wurde nass und es war nur noch ein großer Brei. Ich dachte, ich will es essen und warten. Während ich dort stand, dachte ich, das war nichts. Ich habe mir das nur eingebildet. Es war vielleicht nur der Wind, die Weise, wie er bläst und durch die Bäume fegt. Ich fing an weiterzugehen. Ich konnte einfach nicht mehr gehen und dachte, nun, ich glaube, ich gehe zurück. Ich hörte es wiederum. Geh zurück, wo du hergekommen bist. Das wurde gesagt. Ich fing an, den Berg hochzugehen und hielt an und dachte, vielleicht, ich fürchtete mich, dorthin zurückzugehen, wo ich war, weil der Wind so schrecklich war. Manchmal lässt Gott uns Dinge tun, die sehr gefährlich aussehen und außerhalb der Linie zu sein scheinen. Wie war es mit Moses, mit dem Stock, um hinunterzugehen und Ägypten zu erobern? Und alles, was wir in der Art herausfinden, ist, dass Gott das Unmögliche fordert, versteht ihr, so dass er das Unmögliche tut, damit der Mensch weiß, dass nicht er es ist, sondern dass es Gott ist, der es tut. Ich ging wieder zu der Bergspitze und fand meinen Weg durch die wehenden Bäume zurück. Ich setzte mich hin, nahm mein Gewehr und hielt das Zielfernrohr davon ab, beschlagen zu werden, falls ein Bär vorbeikommt. So hielt ich das Zielfernrohr unter meinem Hemd und setzte mich einen Augenblick hin. Ich dachte, was tue ich und warum sitze ich hier? Aber Gott wirkt in geheimnisvoller Weise, um seine Wunder zu vollbringen. Sie gehen weit über das Verständnis des Menschen hinaus. Sie erfassen niemals einen Funken davon. Während ich zurückging und mich hinsetzte, saß ich dort und dachte über Gott nach. Ich fragte mich, warum ich zurückgekommen bin. Ich dachte, es wird Zeit, um zum Fuße des Berges hinunterzukommen. Der Sturm wird fortwährend schlimmer und schließt einen ein. Du kannst nicht mehr weit sehen. Ihr braucht mir das nicht zu glauben, aber es ist wahr. Eine Stimme sprach zu mir und sagte, ich bin der Herr, Gott. Ich habe die Himmel und die Erde erschaffen. Die Natur gehorcht mir. Dann saß ich eine Weile dort und nahm meinen Hut ab. Diese Stimme war irgendwo, aber ich konnte es nicht sehen. Die einzige Sache war, dass ich sie hören konnte. Es war irgendwo dort in den Bäumen herum. Ich dachte, normalerweise siehst du das Licht, von dem ihr alle wisst. Normalerweise ist es dort, aber ich schaute überall hin und ich konnte das Licht nicht sehen. Ich fragte, wo bist du, o Gott, mein Schöpfer? Ich schaute herum. Ich konnte seine Stimme nicht mehr hören. Ich wartete ein paar Minuten. Er sagte, ich bin der Herr Gott, der dich diese Eichhörnchen in Existenz sprechen ließ. Und ihr alle wisst davon. So hilf mir mit dieser Bibel vor mir an diesem Danksagungsmorgen. Wenn das nicht wahr ist, möge Gott mich gerade jetzt auf der Plattform tot umfallen lassen. Seht, es ist wahr. Er ist immer noch genauso sehr der Schöpfer, ein Gott, welcher ein Schaf für Abraham bereiten konnte. Er ist immer noch Jehova Jireh. Der Herr kann es bereiten. Wo hat Abraham das Schaf herbekommen? Schaut eine Dreitagesreise von der Zivilisation weg auf der Spitze eines Berges, wo es kein Wasser gibt und nichts. Er benötigte ein Schaf und da war ein Schaf in der Wildnis verfangen mit seinen Hörnern. Abraham war umhergegangen und nahm Steine von dort herum auf, um den Altar zu bauen. Aber Gott ist immer noch Jehova Jireh geblieben. Der Herr wird für sich selbst bereiten. Was immer er verheißen hat, dazu ist er in der Lage, es zu tun. Ich denke, das ist das Wort in Matthäus, Markus 11, Vers 22. Wenn du zu diesem Berge sprichst, ich konnte das nie verstehen. Ihr kennt die Geschichte davon. Das ist wahr. Er sagte, ich bin derjenige, der das bereitet hat, diese Eichhörnchen. Ich hörte wieder hin, um zu sehen, was er sagen würde. Nichts stoppte, der Wind heulte weiter. Ich musste mich selber in den Finger beißen. Lasst mich euch etwas sagen. Eine wirklich geistliche Gesinnung ist nur ein Schritt von der Geisteskrankheit entfernt. Habt ihr das gewusst? Eine wissenschaftliche Untersuchung wird euch das sagen. Hier unten befindest du dich langsam und abgeschlagen und dann kommst du ein wenig geistlicher hoch und dann ergeht es dir ungefähr so. Du bewegst dich zuerst wie auf einer stumpfen Axt und dann wie auf einem geschliffenen Rasiermesser. Jetzt weißt du, auf welche Seite du dort fallen würdest. Wenn ein Mensch versucht, sich selbst dort hinaufzubringen, wird er auf jeden Fall auf die falsche Seite geraten. Wenn Gott ihn dort hinaufbringt, ist er jeder durchschnittlichen Person weit überlegen. Dort ist es, wo Visionen und solche Dinge durchbrechen. Da ist es, wo das Königreich Gottes sich befindet. Dichter, Propheten und sie alle wurden als Neurotiker betrachtet. Jesus selbst wurde als ein Verrückter bezeichnet. Sie sagten, wir wissen, dass du verrückt bist und einen Teufel hast. Verrückt bedeutet unnormal. Schaut auf all die Dichter und Propheten durch die Zeitalter hindurch. Sie wurden als solche betrachtet. Wenn du selber versuchst, dich dort hinaufzuziehen, dann ist es zu Ende mit dir. Du wirst es niemals schaffen. Es benötigt eine Hand, die von der Herrlichkeit herabreicht und die dich auf der Schneidekante dort hält, zwischen den richtigen und den verkehrten Dingen. Wenn du auf diesen Schneidekanten stehst, dort ist es, wo du in das herrliche Land hineinschaust. Dann zu derselben Stunde sprach es wiederum zu der gleichen Zeit, wo ich dort oben saß. Er sagte, ich bin derjenige, der in jener Nacht auf dem Schiff stand und die Winde und die Wellen zum Schweigen brachte. Er sagte, stehe auf und tadle diesen Sturm und er wird dir genau so, wie du es sagst, gehorchen. Das ist der dritte Abschnitt von dem kommenden Dienst gewesen. Es hat sich seit Jahren heraufbewegt und es sieht so aus, als wenn da etwas ist, was mich immer noch besorgt macht. Ich dachte, oh, wenn es nicht, aber das ist ganz genau das, was er getan hat. Und dieses ist wiederum er, es ist ganz genau wiederum sein Geist, ganz genau. Aber ich habe so viele fleischliche Nachahmungen nacheinander gesehen und es macht mir Angst, wenn ich darüber nachdenke, weil ihr sie so sicher haben werdet, wie die Welt dasteht. Da sind immer die gemischten Menschenmengen. Die fleischliche Nachahmung muss dem folgen. Es war so in jenen Tagen, es war so in den Tagen von Moses und es wird zu jeder Zeit so sein. Es wird genauso an diesem Tag sein, wenn der Heilige Geist versucht, das Werk zu tun. Aber dennoch, wenn eine Person geistlich ist, verherrlicht die fleischliche Nachahmung nur den Richtigen. Das ist das wahre Attribut Gottes. Ich war zu der Zeit dort und ich erhob mich und sagte, Herr Gott, großer Schöpfer der Natur, ich glaube, dass du es gewesen bist, der gesprochen hat. Nicht ein einziges Mal hast du mir jemals etwas gezeigt, das verkehrt war, und nicht einmal hast du mich etwas sagen lassen, als wie nur das, was eingetroffen ist. Deswegen sagte ich sage diesem Sturm, der da tobt, geh zu deinem Platz zurück, gehe zurück und höre auf. Ich befehle, dass die Sonne für die nächsten 4 Tage scheint, bis die Männer ihre Trophäen haben und ich ihnen helfen kann, sie zu bekommen und aus diesen Bergen herauszukommen. Und der Herr Gott ist heute Morgen mein heiliger Richter. In einem Augenblick war von dem Regen und diesen stürmenden Dingen nicht ein bisschen mehr davon übrig. Ich schaute und da war ein Wind, der von der anderen Seite kam, über die Spitze des Berges und dieser nahm die Wolken einfach hoch. Innerhalb weniger Minuten war die Sonne hervorgebrochen, gerade durch die Bergspitzen und schien so schön herab, wie es nur sein konnte. Gerade genauso, wie es in Deutschland war. Ihr erinnert euch an die Geschichte in Deutschland. Als diese Zauberer 15 auf der einen Seite eine Schere nahmen und eine Feder durchschnitten und sie in dieser Weise zeigten und sie standen dort und machten ihre Zaubereien und sagten, dass sie das Zelt hinwegblasen würden, mit 30.000 Menschen darin. Bruder Argenbright stand dort und hier kam der Sturm, eine Wolke kam direkt hervor. Ich stand dort mit Bruder Loster. Viele von euch kennen ihn, der in Amerika geborene Deutsche, welcher dort mein Übersetzer war. Er stand gerade dort. Ich sagte, übersetze dieses nicht, sondern ich sagte, Herr Gott, du hast mir eine Vision gegeben und mich nach Deutschland geschickt. Diese Zauberer haben diesen Sturm hervorgebracht. Du bist der Gott der Schöpfung, lass es bekannt werden, dass du Gott bist. Niemand außer denen, die Englisch verstehen konnten, das waren nicht einmal ein Dutzend dort, wussten, worüber ich sprach. Gerade dann erhob sich das Zelt mit 30.000 Menschen darin, und es ging auf und ab und kam wieder herunter, und die Wolken und die Donner rollten. In weniger als 5 Minuten schien die Sonne wieder durch, als ungefähr 15.000 Deutsche zu dem Herrn Jesus Christus kamen. Er ist immer noch Gott. Er ist genauso viel Gott, wie er es immer war. Gut, ich stand dort auf dem Berg. Wir reisten 4 Tage später ab, und jeder hier weiß die Wahrheit, dass es nicht eine Wolke am Himmel war, von der Stunde an, 4 Tage lang. Als ich herabkam und hinausfuhr, um Benzin zu kaufen, als wir von den Bergen herauskamen, sagte ich, es ist ganz schön trocken gewesen. Sie sagten, ja, es ist trocken gewesen. Der Mann sagte, wir hielten neulich nach einem Sturm Ausschau, dass er heraufkommt, aber wir wissen nicht, was diese Sache gestoppt hat. Versteht ihr? Ich ging hinab zu der anderen Seite von Colorado und hielt an, um etwas Benzin zu tanken. Billy Paul, mein Sohn dort hinten, wir waren zusammen. Ich sagte, lass uns einfach mal sehen, ob es hier unten aufgehört hat. Und ich fuhr hinein und sagte, guten Morgen. So fingen wir an, uns mit dem Mann zu unterhalten. Er sagte, guten Morgen. Ich sagte, es ist ein wunderschöner Tag. Er sagte, ja, die gute Sonne ist wieder ganz schön heiß herausgekommen. Die Sonne hat uns diesen Sommer ganz schön ausgebrannt. Ich sagte, ja, das ist im ganzen Land so. Er sagte, ja, ich verstehe. Ich sagte, es wird allmählich Zeit für eure Stürme, dass sie kommen. Er sagte, wissen Sie was? Die ganzen Zeitungen, das Radio und alles Mögliche gaben bekannt, dass neulich ein Sturm kommen sollte. Die Wolken kamen und der Sturm begann, und ganz plötzlich, wir wissen nicht, was passiert ist, ging alles wieder weg. Er ist immer noch Gott, genauso viel Gott, wie er es immer war. Aber wie kann ein Mann solche Dinge sagen, es sei denn, dass Gott ihm zuerst sagt, dass er es sagen soll? Versteht ihr, nicht unter einem Eindruck, sondern du weißt, was du sagst, und dann tust du es. Aber wartet, versucht nicht zu sagen, oh, das ist der Weg. Viele Menschen, denke ich, und Gaben Gottes. Es geht darum zu warten, bis man weiß, dass es von Gott ist. Seht, wartet, bis die Stimme kommt und ihr es hört und ihr es wisst, es versteht, dann könnt ihr sagen, es ist so spricht der Herr. Wenn es nicht so spricht der Herr ist, dann ist es nur ein Eindruck. Es ist etwas, was jemand anderes denkt. Menschen erwarten von anderen Menschen, sage mir dieses, tue dieses für mich. Wie kannst du es tun, wenn du ehrlich bist vor Gott, bis dass Gott es dir zuerst sagt? Wie kann ich zu euch sagen, so spricht Jack Moore, und Jack Moore hat mir gar nichts gesagt, versteht ihr? Es muss zuerst von Gott kommen, nicht ein Eindruck. Es muss von Gott kommen, und dann wird es geschehen, denn dann ist es, so spricht der Herr. Nun, nicht jedermann wird das haben, nein, mein Herr, es wird nicht in der Weise sein. Es wird niemals in der Weise sein. Gott handelt mit einem Einzelnen. Er tat es in den Tagen von Noah. Er tat es in den Tagen von Josua. Er tat es in den Tagen von Moses. Er tat es immer so. Er hat niemals ein System daraus gemacht. Es ist ein Einzelner gewesen, weil zwei Menschen nicht gleich sind. Niemals. Seht, er hat es nie anders gemacht. Aber nicht jeder musste ein Moses sein. Sie haben es nicht verstanden. Sie sind einfach nur gefolgt. Und der Heilige Geist, wenn ein Mann von Gott gesalbt ist, wird euch führen, dem Heiligen Geist zu folgen und der Bibel, denn er ist derjenige, der diese Dinge tut. Jesus Christus in der Form des Heiligen Geistes, der in den Menschen wirkt. Dort stand ich und fing an, hinunterzugehen. Ich stand dort. Ich weinte. Ich konnte mir nicht helfen, das zu sehen, was gerade dort in einem Augenblick geschehen war. Die Brüder dort oben, nun, wie viele waren es? Ist da jemand von ihnen hier? Ich weiß, dass Bruder Fred Sotman und Sie hier sind, die dort oben waren. Nein, Fred war an einem anderen Ort mit mir. Ist da jetzt irgendjemand hier, der dort oben war? Ist Bruder Banks Wood und die anderen noch hier drin? Ist da irgendjemand hier außer Billy Paul, der dort oben war? Diese Burschen sind gerade gegangen. Ja, und Bruder Wood und Bruder Taylor, oder ich habe den Namen des anderen Bruders vergessen. 4 oder 5 von ihnen standen dort. Diese Brüder hier, Bruder Martin, war gerade den Tag zuvor wegen dem kommenden Sturm weggegangen. Ihr alle erinnert euch an den Sturm. Im Radio sagten sie, dass er kommt. Was habt ihr gesagt? Du bist ihm begegnet. Ihr seid ihm begegnet. Jetzt achtet darauf. Ich stand dort und dachte, gut, ich denke, ich werde den Berg hinuntergehen. Und ich machte vor einigen Jahren Gott gegenüber ein Gelübde, dass wenn ich mit den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten hinausgehe, ich kein Wild für jemand anderes schießen werde, es sei denn, dass es ein Notfall ist. Ich würde es einfach nicht tun. Und ja, es ist Bruder Jack Palmer. Ist er hier? Bruder Jack, er kommt von Georgia. Er kommt normalerweise hierher. Er stand dort. Und am Abend vorher sagte er: Bruder Branham, schieße mir einen Hirsch. Oh, ich war erschüttert. Ich wusste, dass ich vor 4 oder 5 Jahren gelobt hatte, dass ich das nicht tun würde, weil ich in dem Jahr ganz allein 19 Hirsche getötet hatte. Nur für diese Geschäftsleute, die herumsitzen und über ihr Geschäft sprechen. Und ich muss hinausgehen und für sie das Wild töten. Das schien nicht, das bringt mich fast in die Klasse von Mördern, aber ich wollte das nicht. Ich nehme sie dorthin, wo es sie gibt, aber ich würde sie nicht schießen. Deshalb versprach ich Gott, dass ich es nicht tun würde. So hatte ich dann diesen Platz verlassen und ging zurück, fing an, den Berg hinunter zu gehen, und eine Stimme sprach zu mir und sagte: Willst du nicht mit mir gehen? Und ich sagte: Herr Gott, bist du es? Ich weiß, dass nur die Hand Gottes diese Wolken auseinandertreiben und das tun konnte, was du hier getan hast. Die warme Sonne schien herab, trocknete mein Hemd und der Dampf davon stieg auf. Ich sagte: Ein jungfräulicher Wald, wie eine große Kathedrale, wisst ihr? Ich sagte: Ich glaube, ich werde dann diesen Berg hinaufgehen, Herr, wenn du keine bestimmte Richtung einschlägst. Ich wollte dort hinaufgehen und einfach nur ein paar Minuten als ein kleines Gedenken an meine Frau dort stehen. Unsere erste und einzige Hochzeitsreise, wisst ihr, wo wir überhaupt jemals die Gelegenheit dazu hatten, nahm ich sie auf den Jagdausflug mit, und hier befinde ich mich dieses Jahr wiederum und jage mit diesen Brüdern, und sie befindet sich unten in Tucson und versucht, alle Dinge zu erledigen. Ich fing an, dort hinunterzugehen, und ich begann nachzudenken. Nun, das hört sich jetzt sehr komisch an, und ich werde mich beeilen, denn ich weiß, dass euer Gottesdienst in ungefähr 10 Minuten beginnt. So marschierte ich dort unten entlang, dorthin durch, und ich dachte nach. Oh, ich frage mich, warum sie nicht ein einziges Wort dazu gesagt hat, dass ich hier hingehe. Heute Morgen will ich euch in ein paar Minuten sagen, was passiert ist. Jedermann sollte darüber nachdenken. Ich denke, da gibt es keine andere Frau, die wie meine Frau ist, auf der Welt. Sie ist einfach eine wunderbare Person, ein wenig zu pflichtbewusst und bleibt deswegen zu Hause. Sie macht mir immer meine Kleidung bereit. Ich bin von zu Hause weg auf den Ausflügen und komme wieder zurück, spreche und stichele sie ein wenig und sage: Ich bin dein Ehemann. Bist du meine Frau? Auf diese Art und Weise. Dann küsse ich meine Kinder, knie mich nieder und wir beten. Dann ziehe ich wieder meine Kleider an und gehe weg zum Fischen oder Jagen, um mich von den Menschenmengen und Dingen fernzuhalten, damit ich nicht meinen Verstand verliere. Und sie muss alles alleine ertragen. Dann fing ich an nachzudenken. Wenn ich zu Hause bin, ist die einzige Sache, welche ich immer, die einzige Sache, die ich kenne, ist Gott und sein Wort. Und fortwährend spreche ich davon. Ich ging dort entlang und es kam ein Gedanke zu mir und es hieß: Nun, vielleicht lässt sie dich nur gehen, weil das die Menschen fernhält und so weiter. Und sie kann ein bisschen mehr Ruhe haben, wenn du weg bist. Ich fing an, diesen Gedanken Raum zu geben. Ich ging etwa so, und als ich das tat, sah ich die Barthaare in meinem Gesicht von einer Woche, und sie waren mehr als die Hälfte davon grau. Ich dachte: Bill, du weißt, auf was du zugehst. Du gehst jetzt darauf zu, du wirst alt. Du hast bereits die Grenze von 50 überschritten. So dachte ich darüber nach und ging so mit dem Gewehr über meine Schulter hängend dort entlang. Ganz plötzlich geschah da etwas. Es schien, dass ich in jeder Hinsicht wieder ein Junge war. Ich weiß nicht, was da geistig stattgefunden hat oder was es war. Ich schaute und stand direkt vor ihr. Dort vor mir, da stand sie genau in der Weise, wie ich sie geheiratet habe. Ich legte mein Gewehr nieder. Ich rieb meine Augen. Ich schaute sie an und sie hielt ihre Arme auf und schaute mich an. Ich beugte meinen Kopf nieder. Natürlich, ich war dort oben als eine kleine Erinnerung an unseren Hochzeitstag. Ich stand dort bei den Bäumen, einer Gruppe von kleinen Zitterpappeln, gerade so, wie sie in den nördlichen Wäldern da oben vorkommen, wenn wir nach Adirondack hochgehen. An jedem 23. Tag im Oktober gehe ich immer dort hinauf, wenn ich dort bin. Und da war sie. Ich hatte mein Gewehr niedergelegt und schaute dorthin. Ich stoppte einen Augenblick und beugte meinen Kopf. Ich schaute zurück und sie stand immer noch da, mit ihren Armen geöffnet. Ich dachte, ich habe ganz bestimmt nicht meinen Verstand verloren. Ich schaute wiederum hin und dachte: Warum passiert das? Hier war ich als junger Bursche, schaute auf meine Hände und sagte: Herr, meine Verantwortung in der Welt, deine Botschaft zu bringen. Ganz gewiss ist das etwas, was mit mir geschehen ist. Ich schaute wiederum und dann verschwand es einfach. Ich nahm mein Gewehr auf, legte es über meine Schulter und sagte, vielleicht bist du es, der mich den Grund wissen lässt. Es zerbricht ihr Herz, wenn ich heimkomme und wieder auf die Jagd gehe und solche Dinge. Aber als ich weiterging, nahm ich wieder meinen Hut ab. Ich sagte, Gott, ich weiß, dass du hier bist. Da gibt es keinen Zweifel in meinen Gedanken, dass du hier bist. Ich glaube dir jedes Wort. Du hast es gesagt, dass die Sonne auf meinen Rücken herunterscheint. Du bist derjenige, der diese Dinge tut. Du bist der Schöpfer. Ich bin so verzagt gewesen, es sieht so aus, dass ich mich davor gefürchtet habe, meine Position einzunehmen. Ich fürchte mich, dass ich etwas verkehrt tun werde. Ich sagte, da gibt es eine Sache, die ich dich bitten möchte zu tun. Nimm diese Last von meinem Herzen. Es ist nicht nötig, dass ich noch einmal versuche, etwas zu bekennen, denn seit 5 Jahren habe ich fortwährend zu dir gerufen. Was habe ich getan? Sage mir, was es ist. Ich ging dann den kleinen Hügel hoch, direkt in der Nähe, wo ich für einige Minuten gestanden hatte, einfach um dem Herrn zu danken für meine Frau, für eine erfolgreiche Ehe, die Gott uns gegeben hat und die Liebe, die wir füreinander in diesen Jahren hatten und für unsere Kinder. Ich tue das an jedem 23. Oktober. Dort war eine kleine Zitterpappel, ungefähr 30 Zentimeter dick, die so herausgewachsen war und wie ein L hervorging und dann hoch. Ich marschierte den Hügel hinauf und war sehr schwach geworden und lehnte mich einfach so gegen diesen Baum. Ich konnte etwas auf die Blätter fallen hören, gerade einen Augenblick lang. Von der Zeit, wo ich dort für ungefähr 300 oder 400 Meter gegangen war, waren die Blätter schon vertrocknet. Ich schaute und es war Wasser, welches von meinen Augen durch den grauen Bart auf den Boden heruntertropfte. Ich sagte, oh Gott, was für ein Versager bin ich nur. Dort in dieser Verfassung stehend, sagte ich, ich vertraue dir, dass du ihr gnädig sein wirst. Ich bin nicht würdig, um Gnade zu bitten. Ich weiß, dass ich eines Tages grau werde und dann gehen muss, Herr. Ich vermute, die Menschen denken, dass es verrückt ist, aber ich finde Gott draußen an diesen Plätzen. Da ist es, wo es für mich eine Realität ist. Genauso wirklich, wie es gerade hier ist und offen gesagt ein bisschen mehr, weil ihr alle ein Teil davon seid. Dort sieht es so aus, als wenn ich mit ihm alleine dort stehe und zu niemand anders als wie nur zu ihm rede. Als ich dort stand, hörte ich die Zweige krachen und ich erhob meinen Kopf. Ich hatte jetzt ein rotes Hemd an und ein rotes Band um meinen Hut. Es war ein rotes Taschentuch um einen dieser Westernhüte herumgewickelt. Ich schaute und da standen 2, 3 Hirsche direkt bei mir. Sie marschierten geradewegs dorthin und ich in dieser roten Aufmachung. Die ganze Schießerei von 100 Männern dort. Ich vermute, dass etwa 40 Mal auf sie geschossen wurde. Ganz sicher hätten sie sich jetzt versteckt gehalten, aber sie taten es nicht. Sie standen nur da und schauten mich an. Es war gutes Fleisch, 2 voll ausgewachsene Kitze und eine große Hirschkuh. Etwas sagte zu mir, da ist ein Hirsch für Bruder Evans, einer für Bruder Welch und einer für den Methodistenprediger. Da ist genau das, was der Herrgott dir jetzt gegeben hat. Sie können nicht weg. Da gibt es keine Möglichkeit für sie, das zu tun. Ich hatte mein Gewehr direkt hier über meiner Schulter hängen. Bevor sie sich überhaupt umdrehen konnten, hätte ich sie alle 3 getötet, versteht ihr? Bevor sie sich überhaupt hätten bewegen können. Sie waren direkt in meiner Hand. Ich dachte, da sind sie, genau die 3. Es ist einfach, sie den Hügel herunterzurollen und sie gerade dort aufzuladen. Das würde sehr einfach sein. Da sind die 3 und dann könnten wir von dort nach Hause fahren und die Berge verlassen. Während ich sie dort anschaute, standen sie da und schauten mich an, ganz ruhig, ungefähr 15 oder 20 Meter weit weg. Gut, ich stand einfach still. Ich weiß nicht, ob ihr Hirsche jagt oder nicht, aber sie sind sonderbar oder sich nicht ganz sicher. Sie bewegen ihre Beine auf diese Art. Und sie beobachteten mich. Ich dachte, gut, da haben wir es. Die einzige Sache wäre, gerade mein Gewehr zu nehmen und dann sind sie tot. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich Gott versprochen hatte, dass ich es nicht tun würde. Ich erinnerte mich einfach daran. Ich dachte, nein, ich kann es nicht tun. Das ist nicht richtig. Ich versprach Gott, dass ich es nicht tun werde. Und wenn du ein Versprechen gibst, dann bleibe dabei. Gott erwartet es von dir. Dort dachte ich, gut, sie sind vollkommen in meiner Hand, aber dennoch habe ich ihm versprochen, dass ich es nicht tun würde. Ich sagte, geh weiter. Mutter, nimm deine Babys und gehe in die Wälder und erfreut euch. Ich liebe das auch. Ihr seid in meinen Händen, aber ich werde euch nicht töten. Sie kamen ein wenig näher. Oh, wie ungewöhnlich ist das für Hirsche. Sie schauten mich an, wisst ihr, und drehten ihren Kopf. Ich stand dort in Rot gekleidet mit einem Gewehr in meiner Hand. Sie marschierten ganz nahe vorbei, bis sie fast, ich hätte sie aus meiner Hand füttern können. Sie schnupperten dort einen Moment herum, drehten sich um und gingen ein kleines Stück weiter. Sie hielten an und kamen wieder zurück. Etwas fuhr fort zu sagen, sie sind direkt in deinen Händen, sie sind direkt in deinen Händen. Der Herr hat sie in deine Hände gegeben. Ich sagte, aber ich habe versprochen, dass ich es nicht tun würde. Dann dachte ich daran, als David einmal direkt zu dem Platz geführt wurde, wo Joab lag oder wo König Saul lag, und Joab sagte zu ihm, der Herr hat ihn in deine Hände gegeben. Und er sagte, Gott bewahre mich davor, dass ich seinen Gesalbten anrühre. Versteht ihr? Seht, du musst aufpassen, wenn du ein Versprechen abgibst. Dann sagte ich, ich versprach Gott, dass ich es nicht tun würde. Deshalb werde ich es nicht tun. Ich sagte, Mutter, nimm deine Kinder und gehe hinaus in die Wälder. Ich werde dich nicht bekümmern. Ihr seid in meinen Händen, ihr könnt nicht weg, auch wenn ihr es wolltet. Aber ich werde euch nicht schaden. Geht in die Wälder. Sie kamen wiederum direkt zurück um mich herum. Ich stand dort und dachte, was ist das? Eine merkwürdige Sache. Ich bin ein Mensch der Natur. Ich beobachte Gott in der Natur, den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Es bedeutet Tod und Leben, das Begräbnis, den Tod und wiederum die Auferstehung. All dieses wie die Bäume. So wie Hiob es sagte, über das im Grabe verborgen werden. Er bewahrt mich an einem geheiligten Ort. Zu sehen, wie der Saft die Bäume verlässt und in das Grab der Wurzeln hinuntergeht und im Frühling wieder hervorkommt, die Auferstehung. Alles spricht vom Leben und der Auferstehung. Als ich dort stand und sie beobachtete, kamen sie näher und näher. Dann drehten sie sich herum und gingen in die Wälder hinaus. Ich stand einfach dort, völlig sprachlos. Als sie weggingen, die Sonne schien auf meinem Rücken, sprach die Stimme wiederum, »Du hast dich an dein Versprechen erinnert, nicht wahr?« Ich sagte, »Ja, Herr, ich erinnerte mich an mein Versprechen. Ich weiß, dass du es bist. Ich kann dich nicht sehen, Herr, aber du bist hier irgendwo. Ich sehe dich nicht, aber ich höre deine Stimme. Ich weiß, dass du hier bist.« Er sagte, »Du hast dein Versprechen gehalten, du hast dich an dein Versprechen erinnert, und ich werde mich auch an mein Versprechen erinnern. Ich werde dich niemals verlassen noch aufgeben.« Oh, seitdem war ich nicht mehr dasselbe. Ich kam von dem Berg herab, den ganzen Nachmittag fand eine Vision nach der anderen statt. Ich kam heruntergestiegen. Es schien, als wenn von da an alles anderes gewesen sei. Eine Last war vorbei. Als der Dienst das erste Mal zu mir kam, mit dem Fühlen durch die Hände von der Person, geschah es, weil ein bestimmtes Leben in ihnen war und wir wissen, wie es vor sich ging. Eines Abends in Kalifornien saß ich mit der Familie Maliki dort. Bruder Moore und Bruder Brown erinnern sich daran, an die Maliki-Familie. Die kleine Dame war im Begriff, durch die Geburt Milchbeine zu bekommen. Ich nahm ihre Hand und sagte, da haben wir es. Du siehst die Vibrationen davon, versteht ihr? Du bekommst Milchbeine. Es ist bereits in deinem Körper. Sie hat beinahe ihr Leben dadurch verloren. Bruder Maliki sagte zu mir, Bruder Brennan, wie funktioniert das bei dir? Ich sagte, ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert. Es kommt von Gott. So habe ich in der Weise meine Hand hingehalten. Ich sagte, hier ist meine Frau. Ich weiß, dass sie nicht krank ist. Lege deine Hände auf, mein Liebling. Sie tat es und dort vibrierte ein Frauentumor. Ich sagte, Liebling, du hast einen Tumor. Liebling, in den weiblichen Geschlechtsdrüsen. Sie sagte, ich spüre nichts davon. Ich sagte, Liebling, hier auf meiner Hand ist es. Halte deine Hand hoch. Sie erhob ihre Hand und legte sie dann wieder zurück. Siehst du es? Gut, als wir weggingen und nach Hause kamen, wir haben dort einen feinen Doktor als Freund. Ich bin mit ihm zusammen in die Schule gegangen. Brachten wir sie zu einer Untersuchung dorthin. Er sagte, Billy, da ist nichts Verkehrtes an ihr. Sie ist in Ordnung. Kein Tumor ist dort. Ich sagte, Sam, ich zweifle dein Wort nicht an, verstehst du, weil du sie untersucht hast. Aber der Tumor ist dort. Alle 3 oder 4 Jahre, wie jeder andere auch, wenn ich hingehe, um eine ärztliche Untersuchung zu bekommen, bevor ich nach Übersee gehe, geht sie mit mir zur eigenen Untersuchung mit. Und als sie das machte, war nichts zu sehen. Vor ungefähr 2 Jahren kam ich eines Tages nach Hause und nun muss ich euch die Wahrheit erzählen. Versteht ihr, man möchte nichts auslassen, ihr müsst die ganze Wahrheit sagen. Ich habe euch gegenüber zum Ausdruck gebracht, wie sehr ich meine Frau liebe. Aber wir müssen dennoch diese Dinge beachten. Ich sage euch die Wahrheit. Der himmlische Vater, der gerade jetzt hier mein Zeuge ist, weiß, dass es wahr ist. Oh, zu Hause, wie es nun einmal so ist, einfach dieses und jenes und alles Mögliche. Die arme, kleine Frau geht jetzt gerade durch die Veränderung des Lebens, die Wechseljahre. Vor ungefähr 2 Jahren, als wir eine ärztliche Untersuchung hatten, fand der Arzt einen Tumor am linken Eierstock. Dieser war zu der Größe einer Walnuss gewachsen. Er sagte, lass mich das wieder untersuchen, Bruder Brenham. In 3 Monaten, wenn er weiter wächst, muss er entfernt werden. Aber gerade davor muss ich euch etwas erzählen. Ich habe das vergessen. Eines Tages kam ich nach Hause und ich war im Haus, um irgendetwas zu tun, und ich drehte mich herum und ging hinaus. Sie sagte, Bill, kannst du mit mir in die Stadt einkaufen gehen? Ich antwortete, nicht gerade jetzt, Liebling. Sie sagte, was wollen wir nun mit Becky machen, wegen einer bestimmten Sache? Ich sagte, nun, Liebling, ich weiß einfach nicht, was wir machen sollen. Darauf kam etwas hoch und sie war so nervös, dass sie sich kaum zusammenreißen konnte. Menschen waren den ganzen Abend lang im Haus, so wie in der vorangegangenen Nacht. Sogar um 1 Uhr morgens waren Menschen hier, um das Haus herum, bei den Fenstern, und dadurch war sie so richtig nervös und sagte mir etwas so richtig schnippig, etwas, was sie nicht hätte sagen sollen, versteht ihr? Sie sagte, Bill, du bist immer nur weg und ich muss mich alleine um die Kinder kümmern. Du bist nie hier. Wir können unsere Entscheidungen nicht gemeinsam treffen. Du bist entweder draußen oder weg. Und sie fing an zu weinen, ging hinein und schloss die Tür. Gerade da sagte ich, oh, arme kleine Frau. Oh, ich sollte, und ich ging hinaus. Und es hieß, lies 2. Chroniker 22. Es war die Stelle, wo Miriam Moses tadelte, weil er ein äthiopisches Mädchen geheiratet hat. Es wäre besser für sie gewesen, dass ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, als wie dieses zu tun. Ich ging wieder zurück und sagte, Liebling, du hast etwas Verkehrtes gesagt. Und sie weinte. Ich sagte, du hast die verkehrte Sache gesagt, Liebling. Gott wird dich dafür bezahlen lassen. Du hättest das nicht tun dürfen. Ich bin selber ganz zerrissen. Du hättest das nicht sagen dürfen. Sie sagte, gut, Bill, ich war so zerrissen. Ich drehte mich einfach um und ging zurück, weil ich wusste, dass sie nicht in der richtigen Verfassung war, das anzunehmen. Deshalb ging ich wieder hinaus. Die nächste Untersuchung, ungefähr 1 Monat danach, zeigte den Tumor. Letztes Jahr kam er wieder. Als sie ihn wieder untersuchten, hatte er jetzt schon die Größe einer Apfelsine. Der Arzt sagte, schiebe es nicht mehr länger hinaus mit ihr. Sie muss operiert werden. Das ist ein schnell wachsender Tumor. Er ist bösartig. Wenn er zu groß wird und sich an einer Seite einhakt, was wirst du dann tun? Ich sagte, Doktor, wir haben Glauben an Gott. Ich habe der Gemeinde nichts davon gesagt. Ich ließ es einfach laufen. Wir fingen an zu beten. Und ich sagte, Herr Gott, hilf uns bitte. Ich bete, dass du uns helfen wirst. Und so weiter. Der Tumor wuchs und wuchs. Als wir nach Tucson weggingen, hat unser Doktorenfreund zu Hause einen Brief zu einem Doktorenfreund von dort geschickt, in dem er sagte, Sie müssen diesen Tumor von Frau Brenham sofort entfernen. Wenn Sie es nicht tun, wird er bösartig werden. Er sagte ihm, der Tumor ist bereits in 1 Jahr von der Größe einer Walnuss bis zu der Größe einer Pampelmuse gewachsen. Er war inzwischen so groß geworden. Da befand er sich. Er schaute bereits auf ihre Seite heraus. Wir beteten, wir weinten. Wir bettelten, alles Mögliche, und nichts geschah. Dann ging sie und musste zu der letzten, lasst uns sehen, gestern. Ja, gestern ging sie zur Abschlussuntersuchung zum Arzt. Ich sagte, ich hasse es, das zu tun, aber ich denke, dass wir aufgeben müssen. Und dann, Liebling, musst du aufgeben, damit er herausgenommen werden kann, weil er zu groß wird. Unser Glaube reicht nicht aus. Vorgestern, bevor ich wegging, sagte sie zu mir, dass sie mich nicht anrufen wird, bis ich den Gottesdienst bei Bruder Jack am Abend gehabt habe. Sie sagte, dann erzähle mir, was für eine Versammlung ihr gehabt habt und wie die Menschen dort unten in Shreveport sind. Dann werde ich dir sagen, was der Doktor gesagt hat. Ich sagte, in Ordnung, Liebling, und ich legte auf. Vorgestern, als ich das Haus verlassen wollte, ging ich hinein und immer wenn wir wegfahren, kommen all die Kinder und wir alle von uns zusammen und knien uns dort in dem Raum nieder und beten. Und der Herr, wir sagten dem Herrn, wenn ich nach Übersee gehe, sage ich, Herr Jesus, kümmere dich um meine Familie. Und sie beten für mich, dass Gott mir helfen wird, damit wir uns wiedersehen können. Dann fangen all die Kinder an zu weinen und so weiter. Ihr wisst ja, wie es ist. Man unterhält sich darüber, wie Präsident Kennedy erschossen worden ist. Ich musste viele Male beschützt werden, damit ich nicht nachts etwa 300 oder 400 Meter entfernt mit einem Infrarot-Zielfernrohr erschossen werde. Sie können nachts durch das Zielfernrohr genauso gut sehen wie zur Tageszeit. Ich bin in katholischen Ländern gewesen, wo Radikale und alles Mögliche waren. Unten in Mexiko haben sie mir Sachen geschickt, Briefe und Telegramme, auf denen alles Mögliche geschrieben stand. Wir werden dich heute Abend bekommen und so weiter, auf dieser Art. Es ging ein und aus und sie hielten nach mir Ausschau. Vielleicht wird es mich eines Tages erwischen, das ist in Ordnung. Aber ich habe etwas bekommen, das sich um mich kümmert, bis die Zeit kommt, versteht ihr? Vorgestern, als ich wieder abreisen wollte, war ich ganz für mich allein und kniete mich in dem Zimmer nieder. Ich schaute umher. Ich war einige Tage dort gewesen, einsam und niemand war in dem Haus. Ich sagte, himmlischer Vater, ich bete, dass du jetzt gnädig bist und mir hilfst. Ich gehe nach Shreveport, um alles, was ich nur tun kann, für dein Königreich zu tun. Wie viele Male sind meine Frau und ich hier in diesem Zimmer niedergekniet? Wir beteten. Und heute habe ich solch eine Sehnsucht nach ihr. Morgen geht sie hinein und vielleicht werde ich nicht in der Lage sein, die Versammlungen zu beenden, denn sie wird vielleicht ins Krankenhaus gebracht werden wegen diesem großen Tumor, wegen dem wir dich gebeten haben, dass du ihn hinwegnimmst. Er ist gewachsen und gewachsen, bis dass er jetzt entfernt werden muss. Ich habe dich angefleht. Ich sagte, Herr, wenn sie etwas Verkehrtes gesagt hat, wenn sie, ich war dort zerrissen, wenn sie etwas Verkehrtes gesagt hat, Herr, denke nur daran, dass sie nicht ein einziges Mal irgendetwas gesagt hat, weil ich in die Versammlung hingehe. Sie hat immer meine Kleider sauber gehalten und bereit gemacht. Sie hat mich bei der Hand gehalten und geweint und gebetet und gesagt, wenn du nur etwas für den Herrn tun kannst. Schau dir ihren Zustand an, Herr, und tue es nicht. Bitte tue es nicht, Herr. Gott, hilf ihr. Ich bete, dass du ihr gnädig sein wirst. Wenn sie durch die Operation durch muss, dann hilf du ihr hindurch, Herr. Wenn ich sie jetzt verlieren würde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich bin ein alter Mann. Diese kleinen Kinder müssen erzogen werden, und was könnte ich tun? Sei ihr gnädig, Herr. Du weißt, dass ich sie liebe. Ich bete einfach, dass du ihr hilfst. Während ich betete, hörte ich etwas sagen, stehe auf. Ich machte einfach weiter mit Beten, weil ich dachte, dass ich mir das vielleicht nur eingebildet hätte. Während ich weiter betete, sagte etwas, stehe auf. Ich hörte auf zu beten und schaute hinauf. Das Bild von Christus, dasjenige, welches... Ich habe mich nie um das Bild von Salman gekümmert. Ich liebe das Bild von Hoffmann, das Haupt von Christus im Alter von 33 Jahren, wisst ihr? Ich habe ein großes Bild davon, denn als ich ihn in der Vision sah, zu der Zeit war das genau die Weise, wie er aussah. Da war es, ich habe es so befestigt, dass er in diesem Bild direkt zu mir schaut, wenn ich bete. Ich schaute dort hinauf und ich sah zu dem Bild. Ich schaute mich überall um. Ich dachte, was war das? Stehe auf. Ich dachte, gut, ich werde aufstehen. Und ich stand auf. Genau dieselbe Stimme, die dort auf dem Berg an jenem Abend zu mir sprach, derselbe, der immer kommt. Ich sagte, Herr Gott, warst du das, der zu deinem Knecht gesprochen hat? Er sagte, sprich einfach das Wort und es wird kein Tumor mehr da sein. Ich stand eine Weile dort, um wieder richtig zu mir zu kommen. Viele von euch hier drin und die Leute vom Tabernakel wissen, was gewesen ist, da sie das gehabt hat. Ich sagte, dann sage ich in dem Namen des Herrn Jesus Christus, dass der Tumor sie verlassen soll. Er hatte sie so sehr geplagt, dass sie damit 3 oder 4 Tage im Bett gelegen war. Ich sagte, sie werden nicht einmal eine Spur davon finden, denn der Herr, mein Gott, welcher der Schöpfer ist, der die Winde und die Stürme stoppen kann und die Seen tadeln kann und das hervorbringen kann, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ich liebe ihn und glaube ihm, und ich glaube, dass sich diese Zeit jetzt nähert, wo diese Dinge sein werden. Ich sagte, du, der ein Eichhörnchen schöpfen und es in Existenz bringen konntest, kannst einen Feind außer Existenz bringen. Als der Teufel sich selbst in dem Sturm versteckte, die Winde sind immer noch Gottes Schöpfung. Das Wasser ist Gottes Schöpfung. Aber der Teufel ist da hineingekommen, das ist es, was es verursacht hat und einen Krampf in den See gelegt hat, auf diese Art. Ich sagte, du konntest den See beruhigen und du kannst dieses beruhigen. Du kannst den Tumor von meiner Frau wegnehmen. Ich sage, dass es gerade jetzt erledigt ist und es nie mehr gefunden werden soll. Es ist vollbracht. Ich ging dort mit der Gewissheit heraus und erzählte es meinem Sohn und meiner Schwiegertochter. Wir kamen hinunter und gestern Abend bin ich schnell hier hereingekommen, um diese Versammlung zu haben und ging wieder zurück und rief sie an. Und sie wusste noch nichts davon und ich habe es ihr nicht gesagt. Als sie anrief, war sie einfach so glücklich. Sie sagte, Billy, Ich muss dir etwas sagen, Liebling. Da ist kein Zeichen eines Tumors mehr da. Der Arzt sagte, dass er überhaupt nichts mehr finden kann. Ich war so glücklich. Frau Norman und viele von den Schwestern dort, zwei oder drei von ihnen, waren hier mit uns in dem Zimmer. Der Arzt sagte, sie wollen sowas behaupten. Ich kann das nicht verstehen. Vor einem Monat war dort ein Tumor in der Größe einer Pampelmuse. Frau Brenham, Sie können gewiss sein, da ist nicht mehr das geringste Zeichen eines Tumors. Ihr Arzt wusste, wo er sich vorher befand. Es ist der Herr, unser Gott. Ein Erntedankfest. Oh, dank Gott für die Gabe von Jesus Christus, der vorzüglichsten Gabe, welcher dasselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist wahr. Ich glaube nicht an das Schwören beim Himmel oder irgendetwas anderem, sondern von ganzem Herzen an die Bibel und an Gott, welchen ich liebe. Ich weiß, dass jedes Wort davon heilig und die Wahrheit ist. Erntedankfest. Wenn ich daran denke, morgen oder die nächsten Tage hätte ich sogar die Versammlung verlassen müssen, um zu gehen. Ich konnte den Menschen nicht einmal versprechen, dass ich zur Weihnachtszeit zurück sein würde, zu Hause bei meinen Kindern, um sie wieder über Weihnachten nach Hause zu bringen. Tief unten in meinem Herzen zitterte ich in dem Wissen, dass auf meine Frau eine Operation wartet, mit einem Tumor in der Größe einer Pampelmuse. Und da geschah das. Das Wort Gottes sagte, sprich, was du willst, und es wird so geschehen. Ich sagte, der Tumor ist weg. Sie werden ihn nicht mehr finden. Er ist heute verschwunden. Der beste Chirurg und die besten Ärzte waren vor wenigen Tagen dort in dem Stab in Tucson, Arizona, wo da ein so großer, gewaltiger Tumor war. Und derselbe Doktor konnte keine Spur mehr davon finden und stellte ein Schriftstück aus wie folgt. Frau Brenham hat keine Anzeichen eines Tumors mehr, nirgendwo. Oh, Dank sei Gott, dies ist ein Tag der Danksagung für mich, dies erlebt zu haben, und über all diesen, dass eines Tages dieses kleine Gesicht, welches ich dort heiratete, Ehre sei Gott, eines Tages diese alten Zeichen des Todes verschwinden werden, wir dort in der Frische der Jugend und nie mehr alt sein werden. Die Gabe Gottes durch Jesus Christus, des Heiligen Geistes, den wir jetzt empfangen haben, ist das, was uns diesen Anker gibt. Schaut es euch heute an, Freunde. Ihr sprecht über ein dankbares Volk. Wir sollten die dankbarsten Menschen von allen Menschen auf der Welt sein. Neben der Heilung, neben diesen Dingen, die stattfinden, was ist es? Es ist die absolute Gewissheit, dass derselbe Gott durch dieselbe Natur, dieselbe Feuersäule, demselben Engel Gottes, demselben Jesus, heute, gestern und in Ewigkeit dieselben Dinge getan hat, durch dieselbe Kraft und immer noch dieselbe Sache tut. Was für ein Anker für die Seele, standhaft und sicher. Möge der Herr und Gott des Himmels euch reichlich segnen, jeden Einzelnen. Lasst uns unsere Häupter beugen. Herr, ich bin so dankbar. Herr, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann es einfach nicht zum Ausdruck bringen. Als das Lied vor einer Weile gesungen wurde und diese Menschen dieses Lied sangen, hüpfte mein Herz vor Freude. Das Zeugnis kam in mein Herz. Und jetzt, himmlischer Vater, du weißt, dass diese Dinge wahr sind. Du weißt von der Tiefe meines Herzens, dass es die Wahrheit ist. Ich habe keinen Grund, Herr, Ihnen etwas anderes als nur die Wahrheit zu sagen. Ich bete Gott, dass heute, möge mein Herz mit all diesen christlichen Brüdern und Schwestern hier mitfühlen, die meine Brüder und Schwestern in den Banden von Christus sind, wie sie sich mit mir freuen, mit Danksagung für meine kleine Partnerin, welche verschont wurde. Lass die Natur Gott preisen. Lasst alles, was Odem hat, Gott preisen und dankbar sein für diese große Zeit, die wir hatten. Lieber himmlischer Vater, ich sehe einen kleinen Jungen hier in einem Rollstuhl sitzen. Da sind andere hier, die krank und bedürftig sind. Und so wie du der Gott der Errettung für unsere Seelen bist, bist du der Gott, der alle unsere Krankheiten und Leiden heilt. Wir haben diese Zeugnisse, nur ein oder zwei genügen, aber sie gehen in die Tausende, die dein demütiger Diener gesehen hat, dass du sie vollbracht hast und getan hast, ohne irgendeinen Fehler. Wir wissen, dass du immer noch Jehova Jireh bist, und du hast selber das Opfer für die Heilung bereitet. Derselbe Gott, der den Tumor aus der Seite meiner Frau entfernt hat, du bist genau der gleiche Gott gerade hier in Shreveport, wie du es in Tucson warst, und ich war doch 2000 Meilen von ihr weg zu der Zeit. Ich bete Gott, dass deine heilige Gegenwart diese Versammlungsstätte heute mit Heilungskraft füllen wird, welche jede kranke Person, die hier ist, heilen wird, damit diese Danksagungssegnungen fortfahren mögen, durchs ganze Land hinaus zu tönen, dass du, Herr, dasselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Gewähre es, ewiger Vater. Jetzt, während ihr Menschen hier sitzt, legt einander eure Hände auf und betet. Verbindet euch selbst miteinander zu einer Einheit des Glaubens in der Gegenwart Gottes. Erinnert euch daran, dass ihr bevorrechtigt seid. Gott wird mich richten dafür, ob ich euch die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Hat es jemals versagt? Habe ich euch jemals etwas gesagt, als wie nur das, was geschehen ist? Wie Samuel es einmal sagte, als sie dabei waren, Saul zum König zu machen. Er sagte, habe ich euch jemals irgendetwas in dem Namen des Herrn gesagt, als wie nur das, was eingetroffen ist? Habe ich euch jemals um Geld für mein Essen gebeten? Nein, Samuel, aber wir wollen trotzdem einen König. Wir wollen trotzdem unseren eigenen irdischen König. Und Samuel wusste, dass Gott ihr König war. Freunde, ich sage euch heute Morgen, dass ich euch zur Verantwortung ziehe. Habt ihr jemals gesehen, dass die Gabe Gottes einmal versagt hat, über die wir heute Morgen gelesen haben? Nein, mein Herr. Es ist Jesus Christus, es kann nicht versagen. Die Wissenschaft hat es bewiesen. Die Gemeinde weiß es. Er ist gerade jetzt hier, gerade in dieser Minute. Er ist hier. Die einzige Sache, die fehlt, ist euer Glaube, um das Wort aufzunehmen und es für euch selbst zu salben, und er euch dadurch heilen wird. Mit unseren Händen aufeinander gelegt, ruft von ganzem Herzen zu Gott aus und sprecht: Herr Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, du, der du den Sturm stoppen konntest vor 2000 Jahren, du hast es getan und du tust es gerade jetzt wiederum. Du stoppst meine Krankheit, du machst mich gesund. Ich bin in meinem Herzen für dich dankbar, den allmächtigen Gott. Amen.